Wir brauchen einen sozial-ökologischen Wandel, aber was ist das eigentlich und warum gibt es diese Wagenburg-Mentalität? Unternehmensführung und Belegschaften sind manchmal so zusammengeschweißt, dass die Klassenunterschiede und die unterschiedlichen Interessen aus dem Blick geraten und irgendwie wie weggepustet scheinen. Darüber hat ein Mann geschrieben, der sich mit Wirtschaftssoziologie beschäftigt, mit Postwachstumsgesellschaften. Und die Rede ist von Klaus Dörre aus Jena. Schönen guten Tag, Herr Dörre.
Ich grüße Sie.
Wieso ist denn der sozialökologische Wandel so nötig? Ist die Welt vom Untergang oder können wir sie noch retten?
Ich hoffe, dass wir sie retten können, aber dazu müssen sehr schnell ganz einschneidende Maßnahmen passieren. Man kann es, glaube ich, an einem ganz einfachen Beispiel deutlich machen. Jetzt während der Corona-Zeit sind die klimaschädlichen Emissionen so stark zurückgegangen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das hat aber gar keinen nachhaltigen Effekt, weil es ist verursacht durch den Niedergang der Industrie, durch eine tiefe wirtschaftliche Rezession, die viele Menschen arbeitslos macht, in Armut treibt und so weiter weltweit. Das heißt, wir haben es mit so etwas zu tun, was Fachleute nennen Degrowth by Disaster, ein ökologisch wünschenswerter Effekt, nämlich die Reduktion der klimaschädlichen CO2-Emissionen entsteht durch ein ökonomisches und soziales Desaster. Wenn man Degrowth by Design will, also den angestrebten ökologischen Wandel mit sozial gerechten Wandel verbinden will, dann braucht es ganz andere Veränderungen und die kann man auch ganz schnell zusammenfassen. Künftige Politik muss sich daran messen lassen, dass erstens die CO2-Emissionen abnehmen, dass zweitens der Ressourcenverbrauch zurückgeht, dass drittens der Energieverbrauch nicht immer weiter steigt und das Ganze muss möglichst sozial gerecht passieren, weil, um auch das sozusagen in einem Satz zu sagen, wir gegenwärtig eine Situation haben, wo weltweit die obersten 10% der Einkommensbezieher 49% der Emissionen verursachen und die untere Hälfte verursacht gerade mal 10%.
Dazu gehören wir alle in den westlichen Gesellschaften. Das, was Sie beschreiben, was nötig wäre, steht doch im krassen Widerspruch oder steht es im krassen Widerspruch, ich formuliere es mal als Frage, zu den expansiven Mechanismen der kapitalistischen Produktionsweise und damit sind wir alle auseinandergesetzt. Es ist ja in den Industriegesellschaften, ist das das Vorherrschende? Lässt sich das wirklich transformieren oder sind die Transformationskonflikte dann so stark, dass Gesellschaften drohen auseinanderzubrechen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Kapitalismus ohne Wachstum funktioniert eigentlich auf Dauer nicht. Es kann immer mal längere Phasen geben, wo das Wachstum sich nicht einstellt. Aber Wachstum, gemessen an den Kriterien des Bruttoinlandsprodukts, ist sozusagen seit der industriellen Revolution, der ersten industriellen Revolution, das Hauptmittel, um soziale Konflikte in der Gesellschaft tatsächlich zu befrieden. Ja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es gelingt, das Wirtschaftswachstum nachhaltig zu machen. Das ist bislang noch nirgendwo gelungen. Oder aber Gesellschaften müssen sich vom Zwang zu permanentem Wachstum tatsächlich befreien. Nicht? Das ist die Alternative, vor der wir stehen. Und da gibt es nach wie vor keine so richtigen Entscheidungen. Der gesellschaftliche und politische Mainstream bei uns, man kann sagen, in Europa spricht sich zwar für einen Green Deal aus, inzwischen jetzt auch mit sanktionierbaren Zielsetzungen, also bis 2050 soll die gesamte Wirtschaft CO2-frei sein, also dekarbonisiert sein, klimaneutral sein. Das ist die größte Veränderung seit der ersten industriellen Revolution, die wir erleben werden und die dringend nötig sind. Das Ganze erreicht ja auch schon selbst die Thüringer Industrie oder was heißt selbst auch die Thüringer Industrie, die Autozulieferindustrie etc. Also da stehen dramatische Veränderungen bevor und jetzt ist die Frage, wie man sie hinbekommt. Wenn man sich nur darauf verlässt, zu sagen, der Markt wird es schon richten. Wir geben CO2-Emissionen mal einen Preis, vielleicht führen wir sogar eine CO2-Steuer ein und so weiter und nimmt in Kauf, dass die größten Belastungen bei den kleinen Portemonnaies auftauchen. Dann kriegt man ein Gerechtigkeitsproblem und das wird dazu führen, und das erlebt man jetzt schon in der Lausitz, in den Kohlerevieren, aber auch anderswo, dann wird man erleben, dass es Widerstände gibt gegen diese Art von sozial-ökologischer Transformation. Und je länger wir sie aufschieben, desto geringer werden die Zeitbudgets, den Wandel eigentlich noch hinzubekommen.
Sie sprechen ja von sozial-ökologischen Transformationskonflikten und die ziehen sich ja nicht nur durch die Belegschaften. Ich habe es am Anfang beschrieben, die Unternehmensführung und die Belegschaften sind zusammengeschweißt, weil sie vermeintlich die gleichen Interessen haben gegen Umweltverbände und gegen die, die einen Wandel wollen. Das ist eigentlich krude und verdeckt so ein bisschen die Klassenkonflikte und die unterschiedlichen Interessen. Schwierig, oder?
Ja, das ist sehr schwierig. Also wir haben das besonders intensiv erforscht in der Lausitz, im Braunkohlerevier der Lausitz. Das Problem liegt aber nicht nur auf der einen Seite. Also wir haben in der Lausitz quasi durch alle Hierarchiestufen durch, von der Geschäftsleitung über den Betriebsrat bis zu den Besatzungen der Förderbrücken, Interviews gemacht und stellen fest, da wird immer die gleiche Deep Story, Tiefengeschichte, eine Tiefengeschichte, die sich so anfühlt, als sei sie die eigentliche Wahrheit erzählt. Und die lautet, wir sind die übrig geblieben in einem Unternehmen mit den besten Löhnen, den besten Sozialstandards, den besten Aufstiegsmöglichkeiten. Das Unternehmen sponsert die Vereine in der Region und sorgt für sozialen Zusammenhalt. Und jetzt wollt ihr uns platt machen und haltet euch nicht mal, wenn jetzt ein Kompromiss gefunden ist, an den Kompromiss, sondern wollt, dass wir noch früher aussteigen und schafft damit Unsicherheit und Verunsicherung. Ja? Das ist die Seite der LEAG-Belegschaften, der Bergleute und so weiter. Dagegen stehen dann die Tagebaugegner und Braunkohle Gegner, die differenzierter sind als diese Belegschaft, aber die zeichnet aus, dass sie für die Sicherheits- und Beschäftigungsinteressen der Braunkohlebelegschaften wenig Sinn haben. Ja, und das Interessanteste ist, alle lieben die Lausitz, ihre Region, aber sie sprechen gar nicht mehr miteinander. Halten das auch für überflüssig, weil sich ohnehin nichts bewegt. Und da hat man eine Polarisierung, die im Endergebnis dazu führt, dass das nicht so richtig vorankommt, was man eigentlich bräuchte, nämlich wirklich eine Laborsituation, wo man sich gemeinsam überlegt, was man aus der Region machen kann, wie man die Weichen stellt in Richtung eines progressiven, ja unvermeidlichen Strukturwandels. Und dann wird das Ganze für diejenigen, die glauben, im Strukturwandel nur zu verlieren, wird das sozusagen zu einer Geschichte, die Abwehrkräfte mobilisiert, bis dahin, dass man dann seinen Protest eben auch an die AfD adressiert, ne? Die AfD in der Lausitz stärkste Partei geworden, in ganz Brandenburg stärkste Arbeiterpartei mit 44% in der Gruppe der Arbeiter. Und das sind schon sehr deutliche Alarmsignale.
Sie sprechen ja von ökologischen Klassenpolitik. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das gehen soll. Und Sie reden vom kollektiven Selbstbewusstsein aller Lohnabhängigen, dass man das stärken sollte. Wie geht das und wie kann man vermeiden, dass sie eben nicht zur AfD rennen?
Ja, ich habe eigentlich diesen Begriff aus dem linken Flügel der Klimabewegung entlehnt, ökologische Klassenpolitik. Was meint das? Das ist relativ simpel. Etwa für ein nachhaltiges Verkehrssystem würde man einen öffentlichen Personennahverkehr brauchen, der möglichst kostengünstig, vielleicht sogar gratis ist, den man also benutzen kann, ohne zu bezahlen. Als ich diese Idee vorgetragen habe auf einer Studentenvollversammlung in Leipzig mit 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, trat dann nach mir der Betriebsratsvorsitzende der öffentlichen Nahverkehrsbetriebe auf und sagte, schön und gut, Dörre, was du da willst, aber denk mal an unsere Arbeitsbedingungen und unsere Arbeitsplätze. Und er hat dann aber nicht gesagt, die Idee ist falsch, sondern er hat gesagt in Richtung der Anwesenden, wir haben jetzt eine Tarifrunde im nächsten Jahr, das war 2019 das Beispiel, ihr könnt uns helfen. Was ist geschehen? Es gibt mittlerweile in 30 Städten, bundesdeutschen Städten, des Solidaritätskomitees der Students for Future und anderer Klimabewegter, die jetzt Verdi im öffentlichen Nahverkehr tatsächlich unterstützen in der Tarifrunde, die jetzt läuft, auch mit Arbeitskämpfen läuft und so weiter. Das ist eine Politik, da hat die Klimabewegung einen Labour-Turn, einen Turn in Richtung Arbeitsinteressen vollzogen und die Gewerkschaften gehen sozusagen auf die Klimabewegung zu und es wird in gemeinsamen Veranstaltungen auch diskutiert, wie ein Mobilitäts-, ein Verkehrssystem aussehen muss, das ökologischen Nachhaltigkeitskriterien entspricht.
Das heißt, die Klimabewegungen müssen sich auch bewegen im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, die müssen sich auch mal von der reinen Lehre wegbewegen und auf die Arbeiterinnen und Arbeiter zugehen und sich mit den tatsächlichen Produktionsbedingungen beschäftigen und auch sozusagen mit den expansiven Mechanismen der Produktionsweise. Das heißt, da ist Flexibilität von beiden Seiten, ich weiß nicht, ob man von Seiten sprechen kann, dann nötig?
Absolut, das muss man klar sagen. Und das hat sich ja in der Auseinandersetzung um die Kaufprämie für Pkw sehr deutlich gezeigt, nicht? Formal ist es so, dass alle die Klimaziele anerkennen, auch die Gewerkschaften. Aber in der konkreten Situation plädieren sie dann doch dafür, also eine Kaufprämie auszuschütten für Pkw, die im Grunde auf Halde stehen. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es den Triumph der Umweltbewegung und Umweltverbände, dass die Kaufprämie doch nicht gekommen ist, anders als 2009. Aber man vergisst, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, was eigentlich aus den Beschäftigten werden wird, die ihre Arbeitsplätze verlieren. Nicht? Da steht ja ein dramatischer Wandel an in der Auto- und Zulieferindustrie, auch in Thüringen in der Zulieferindustrie. Der Wandel ist schon im Gange. Und wenn man aus Seiten derjenigen, die sich auf der Naturachse bewegen und vor allen Dingen für ökologische Nachhaltigkeit kämpfen, wenn man da vergisst, die soziale Dimension mit in den Blick zu nehmen, also etwa Sicherheitsgarantien zu erstreiten für Beschäftigte, wie das die Social Democrats in den USA fordern, als ein Beispiel. Wenn man das vergisst, dann schafft man es einfach nicht, die ökologisch-sozialen Nachhaltigkeitsallianzen zu bilden in der Gesellschaft, die man für einen solch radikalen Wandel dringend braucht. Hm.
Diese Allianzen braucht es, das ist nachvollziehbar. Sie sprechen ja von der Klassenachse und einer Naturachse. Wer sind denn die, die auf der Naturachse unterwegs sind? Sind das die abgesicherten jungen Menschen, die sagen, die reine Lehre tatsächlich wollen und berechtigterweise sagen, ey, ihr klaut uns die Zukunft? Und die Klassenachse sind die lohnabhängig Beschäftigten? Oder wie kann man das jetzt personell sozial einordnen?
Ja, also ganz so einfach ist es nicht, aber jetzt mal salopp gesprochen, Klassenachse meint die Achse, wo es gewissermaßen Konflikte um die Verteilung des gesellschaftlich erzeugten Mehrprodukts gibt, nicht? Also das, was bei uns, wenn es zivil zugeht, in Tarifauseinandersetzungen ausgefochten wird, aber eben auch möglicherweise, wenn es nicht nur um Löhne geht, also in der Auseinandersetzung um bezahlbare Mieten etc. Nicht? Das würde ich alles der Klassenachse zurechnen. Die Naturachse thematisiert was anderes. Sie thematisiert ein zerstörerisches Verhältnis kapitalistisch organisierter Gesellschaften zur Reproduktion von Naturverhältnissen. Im Grunde sind die Menschen, das sagt ja der Begriff des Anthropozän oder Kapitalozän, wenn man es auf den Kapitalismus bezieht, sind die Menschen zum wichtigsten Faktor, ist die Menschheit zum wichtigsten Faktor bei der Reproduktion von Natur geworden, nicht? Und sie hat Störungen entwickelt in der Art, wie der Stoffwechsel mit der Natur organisiert wird, die dazu führen, dass wir allmählich etwa beim Klima Punkte erreichen, wo es zu Veränderungen kommt, die nicht mehr reversibel sind, die unumkehrbar sind. Wir laufen gegenwärtig bei Anhalten der Gegenwartstrends zu auf einen Klimawandel, der wird nicht bei 1,5 Grad Erderwärmung bis zum Jahrhundertende liegen, sondern bei 4 bis 5 Grad, wenn es so weitergeht, nicht? Das ist ein katastrophisches Szenario. Und das haben diejenigen vor Augen, die auf der Naturachse agieren. Das sind natürlich in erster Linie auch Angehörige der jüngeren Kohorten, der jüngeren Generationen. Aber es ist, weiß Gott, nicht so, dass das alles Privilegierte sind. Ganz im Gegenteil. Also viele von den Studierenden, von den jungen Leuten, die in Bewegung kommen, ja, die sind entweder in prekären Verhältnissen oder noch in Ausbildung. Also das kann man nicht sagen, dass das einfach die wohlhabenderen Mittelschichten, Mittelklassenangehörigen wären, die da protestieren. Das ist ganz falsch. Man muss ohnehin sehen, dass wir es mit einer inzwischen auch mit einer akademisch gebildeten lohnabhängigen Klasse zu tun haben, die qua Profession gewissermaßen schon mit diesen Phänomenen des Klimawandels und anderer gesellschaftlicher Krisenerscheinungen befasst ist. Was aber wichtig ist, ist, dass in der Regel die Akteure, die da organisiert sind, von den Umweltverbänden über Ende Gelände bis zu Extinction Rebellion, dass die gewissermaßen häufig vernachlässigen, sozusagen die Konfliktachse, wo es um Beschäftigteninteressen geht, die auch zur Konservierung neigen, die einfach das erhalten wollen, was sie haben, weil es ihnen ganz gut geht, weil sie fürchten, dass es in Zukunft nicht besser wird, weil sie fürchten, dass eine nächste, zweite Wende kommt und die erste hat ihnen schon nichts gebracht und so weiter. Da liegt das Problem, aber es gibt Lernfähigkeit auf beiden Seiten, nicht? Also vor der letzten Aktion in der Lausitz hat Ende Gelände auch ein Flugblatt an die Beschäftigten der LEAG verteilt und hat klargestellt, dass es nicht gegen sie geht. Also das ist nicht in Stein gemeißelt, dass das auseinanderlaufen muss.
Das heißt, neben dem Klassenkampf gibt es auch einen Kulturkampf oder würden Sie nicht so weit gehen?
Doch, den gibt es auch. Den gibt es schon ganz lange. Also ich habe das erste Mal gefunden, das Jahr Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre bei gewerkschaftlich organisierten Jugendlichen im Westen. Wir eine ganze Reihe von jungen Leuten hatten, die gewerkschaftlich aktiv waren und gleichzeitig aber auch erklärt haben, dass die Grünen und Feministinnen ihre Hauptfeinde sind. Nicht? Das hing einfach damit zusammen, weil sie ihren eigenen Lebensstil bedroht sahen, nicht, wenn sozusagen der Traum für das gute Leben der Dreier-BMW ist. Und das wird sozusagen madig gemacht. Oder man will eben Häuschen, Ehe, Kinder und das wird angeblich von Feministinnen madig gemacht und so weiter. Und man fühlt sich zudem noch kulturell unterlegen, was noch dazu kommt. Ja, dann kriegt man eine Konfliktachse, die ist auch kulturell bedingt. Aber ich würde schon sagen, bezogen auf das große Problem Klimawandel, da haben wir es einfach damit zu tun, dass die soziale Dimension dieses Klimawandels verdrängt wird, nicht? Häufig verdrängt wird, und zwar von beiden Seiten, wenn man es auf Europa bezieht. Die obersten 10% Einkommenshaushalte verursachen 27% der Emissionen, die untere Hälfte 26%, ja? Also wenn man da nicht zeigen kann, dass der fundamentale Grundsatz jeder Gerechtigkeitstheorie tatsächlich Anwendung findet, dass man nämlich denen unten nicht zumuten darf, was man denen oben nicht zumutet, wenn man nicht zeigen kann, dass man zuerst beim Luxuskonsum und der Luxusproduktion ansetzt und nicht deutlich macht, dass ökologische Wende auch denen mit den kleinen Portemonnaies zugutekommen kann, mit zusätzlichen Jobs, mit besseren Produkten und so weiter, dann wird es schwierig für den Wandel.
Mhm. Nochmal abschließend zum Wohlstandsbegriff. Der ist ja sehr schwammig, und die einen stellen sich unter Wohlstand eben, was Sie beschrieben haben, vor, ein vernünftiges Auto, eine schöne Wohnung, mehrfach Urlaub zu machen und tolle Klamotten zu haben. Und dann gibt es ja noch andere Wohlstandsdimensionen. Gehört das auch zum Kulturwandel?
Ja, das gehört auch zum Kulturwandel, aber da ist ein wichtiger Punkt unserer empirischen Forschung. Also inzwischen kann man sagen, es gibt eine breite gesellschaftliche Übereinstimmung dahingehend, dass Geld alleine nicht glücklich macht, dass man gewissermaßen vor allen Dingen zufrieden, glücklich sein möchte, auch in seinem privaten Umfeld und so weiter, und dazu nicht immer mehr und nie genug als Grundsatz verfolgen muss. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, wenn Sie konkret danach fragen, was jetzt eigentlich die Vorstellungen vom guten Leben sind, dann finden Sie bei einem prekär Beschäftigten, der in der Klimabewegung engagiert ist, und einem Lausitzkumpel große Unterschiede. Ja, in den Wertvorstellungen, in der Art, wie man leben möchte und das, was man anstrebt. Deshalb glaube ich, ist es mit der Einigung darüber, was das gute Leben ausmacht, nicht ganz so einfach. Nicht?
Ist es eine Generationsfrage, oder man könnte sagen, das wächst sich raus, oder ist es tatsächlich auch so eine...
Also es ist nicht nur eine Generationenfrage, weil wenn Sie in einem Segment leben mit Ihrer Familie, wo Sie gewissermaßen nur das kleinste Portemonnaie kennen, sich vieles nicht leisten können, ja, dann empfinden Sie einen Satz wie Geld allein macht nicht glücklich, vielleicht auch richtig. Aber auf der anderen Seite, wenn der Satz gesagt wird von solchen mit großen Portemonnaies, empfinden sie ihn möglicherweise auch als zynisch, nicht? Und es kommt was anderes dazu. Also wenn man tatsächlich möchte, dass man Rot und Grün zusammenführt, so sage ich es jetzt mal von den Themen her, da muss man Folgendes sehen. Nachhaltig wird in Zukunft werden Produktions- und Lebensweisen sein, die auf nachhaltig produzierten langlebigen Gütern und Dienstleistungen beruhen. Langlebig heißt zugleich emissionsfrei produziert und ressourcenschonend produziert. Wenn Sie das übersetzen in Preise, etwa für Agrarprodukte, aber auch für vieles andere, dann werden, wenn es langlebige Produkte nachhaltig produziert sind, werden diese Produkte teurer. Können Sie jetzt an jeder Fleischtheke schon sehen, wenn Sie noch zur Fleischtheke gehen. Ein Hähnchen oder ein Hühnchen aus regionalem biologischem Anbau kostet mindestens das Dreifache von dem, was es aus der Massenproduktion kostet. So, wenn man das aber will, und es ist dringend nötig, dass wir in diese Richtung steuern, und zwar sehr schnell, dann müssten wir auch dafür sorgen, dass diejenigen mit den kleinen Portemonnaies sich solche Produkte überhaupt leisten können und dass wir nicht den Effekt haben, den wir jetzt haben. Die einen stehen bei den Billigprodukten an und die anderen, die es sich leisten können, nehmen die Bioprodukte. Das ist das Problem. Deshalb ist es zwar richtig, wenn wir weniger konsumieren, und es ist richtig, dass Geld allein nicht glücklich macht, aber es muss schon so sein, dass Basisbedürfnisse tatsächlich in einer Weise befriedigt werden, die allen ein angenehmes Leben ermöglicht. Und dazu gehört in der Regel in unseren Gesellschaften auch mal Geld.
Das heißt also, die Klimabewegung, die dürfen nicht nur die Forderungen stellen nach den Klimazielen, sondern auch tatsächlich die Lebensbedingungen der Menschen in den Blick nehmen, die eben abgehängt sind, die nicht so viel Geld haben. Da geht es eigentlich um Lohngerechtigkeit, um bedingungsloses Grundeinkommen, um Tarifverträge und sowas. Also dieser anstrengende Gewerkschaftskram, das ist ja nicht so sexy, oder?
Das ist überhaupt nicht sexy, aber dringend nötig, ja. Und genau das wird aber auch diskutiert. Also Luisa Neubauer oder auch bei mir Julia Kaiser, die Students for Future in Leipzig mitbegründet hat und da eines der Sprachrohre ist, die denken ja genau in diese Richtung. Wie gewinnt man gesellschaftliche Mehrheiten und wie macht man auch denjenigen, die von Löhnen abhängig sind, deutlich, dass sie im ökologischen Wandel nur gewinnen können, nicht? Und ich habe schon den Eindruck, also ich habe jetzt letzte Woche beim Nachhaltigkeitsrat des Landes Thüringen referiert als Beispiel. Ich hatte den Eindruck, dass diese Message auch sozusagen im ökologischen Lager starken Anklang findet, weil man sich ja dauernd die Frage stellt, wir protestieren, wir machen dies und das, aber wir kommen nicht so richtig voran. Wie schaffen wir es, gesellschaftliche Mehrheiten zu gewinnen? Das ist eigentlich der Kernpunkt. Und Fridays for Future muss einfach lernen, dass eine CO2-Steuer, die wir ja noch gar nicht haben, nicht ausreicht, um den sozial-ökologischen Wandel voranzutreiben. Denn selbst wenn die mit einem sozialen Ausgleich verbunden ist, so eine CO2-Steuer, dann gleicht die das Gerechtigkeitsproblem nicht aus. Die Schweiz hat beides, CO2-Steuer und sozialen Ausgleich. Der ökologische Fußabdruck der Schweiz liegt über dem Dreifachen dessen, was der Planet verträgt. Und die Ungleichheiten verhindern eben auch dort, dass eine mächtige Nachhaltigkeitsallianz entsteht. Nicht? Also das ist aber den Bewegten, glaube ich, klar. Die Strategiedebatte hat begonnen und ich bin da sehr optimistisch hinsichtlich der Schlussfolgerung.
Die Ungleichheiten sind das Problem und wenn Kollaborationen mit Gewerkschaften, mit Betriebsräten, dann Mitbestimmung, dann kann der Streik eine gute Waffe sein und ein gutes Instrument. Sie sind ja abschließend nochmal gefragt, hoffnungsvoll?
Ja, ich habe ja auch kein Blatt vom Mund genommen in vielen Vorträgen. Also wenn wir dazu kämen, dass eines Tages Gewerkschaftsführungen nicht nur aufrufen, an den Klimastreiks teilzunehmen qua Demonstration, sondern wenn tatsächlich in den Betrieben Nachhaltigkeitsziele zu Themen von Arbeitskämpfen werden könnten, dann wären wir, glaube ich, einen gewaltigen Schritt weiter. Soweit sind wir noch lange nicht, aber die Auseinandersetzung darum hat begonnen.
Mühevolle Aushandlungen, so heißt der Artikel in der aktuellen Oxy-Ausgabe von Klaus Dörre. Klaus Dörre ist Wirtschaftssoziologe, lehrt an der Universität Jena und es gehen liebe Grüße nach Jena raus und Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit. Tschüss, Klaus Dörre.
Dankeschön. Ciao.